Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
11:11, wir starten ins Mittagsgespräch auf der Ems-Fechtewelle. Wir, das bedeutet, ich bin nicht mehr alleine im Studio. Bei mir zu Gast ist Michael Brendel, Studienleiter für Politik und Medien im Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen und jetzt auch Buchautor. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Vollmann.
Ja, wir sprechen über das erste Buch, das Sie geschrieben haben. Das wird gleich unser Thema sein. Vorher wollen wir Sie aber ein bisschen vorstellen, beziehungsweise ich würde Sie bitten, das gleich selbst zu übernehmen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihren Werdegang.
Genau. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus der Region, ich bin in Meppen geboren, in Rheine aufgewachsen und habe nach meinem Abi in Rheine studiert, Musikwissenschaften und Theologie und habe dann in Berlin mein Examen gemacht, als mein Magister gemacht und habe dann und vorher eigentlich auch schon immer im Radio und bei der Zeitung gearbeitet und bin dann Hörfunkjournalist geworden, habe mich ausbilden lassen von in Star FM, in einem kleinen Radiosender in Berlin und bin dort viele Jahre geblieben, zum Schluss sogar als leitender Redakteur und ja, das Thema Technologie war immer schon eins meiner Themen, die ich inhaltlich auch betreut habe in vielen Studiogesprächen und Reportagen und sowas. Und ja, als ich dann 2012 Berlin verlassen habe und ins Emsland wieder zurückgezogen bin, quasi in die Heimat, ich arbeite jetzt als Studienleiter, wie gesagt, im Ludwig-Windhorst-Haus, habe ich auch dieses Thema mit übernommen, das heißt Medien, digitale Medien, weil ich da gemerkt habe, dass auch aus Bildungssicht viel Bedarf ist, einfach über die Frage der digitalen Gesellschaft, Medienkompetenz, Medienpädagogik zu sprechen. Und das mache ich seitdem sehr gerne. Und da hat sich unter anderem eben auch dieses Thema, das Buch heißt Die Mensch-App, ergeben in einem Vortrag, den ich mehrfach gehalten habe. Und nun habe ich daraus ein Buch gemacht. Und es ist mir auch ein persönliches Anliegen, dieses Thema, weil ich zu Hause drei Kinder habe, zwei davon im medienfähigen Alter. Und da geben sich so ein oder andere Fragen, was denn eigentlich diese ganze Internetwelt mit uns macht.
Über diese Fragen sprechen wir gleich natürlich auch noch. Das Buch trägt den Titel Die Mensch-App. Das haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Was ist denn eigentlich die Mensch-App? Das ist jetzt nichts, das ich mir auf Smartphone laden kann, oder?
Das können Sie nicht. Nein, vielleicht werden Sie zur Mensch-App. Das ist so ein bisschen so ein, ja, das eigentlich ein warnender Ausdruck. Ich denke, wir werden zur Mensch-App, das erläutere ich so ein bisschen in den ersten Kapiteln, wenn wir nicht genau nachdenken, was wir eigentlich machen. Wenn wir wischen und wenn wir im Internet herumklicken, also es geht um Smartphones, es geht aber auch um Internetanwendungen auf dem PC. Und wenn wir da nicht drüber nachdenken, was eigentlich mit uns passiert, was wir dort machen, ja, wenn wir unseren alltäglichen kleinen Gadgets und Apps nachgehen, dann werden wir, glaube ich, zu Mensch-App. Und zwar von denen, die diese Anwendung schreiben, von diesen Diensten leben. Wenn wir unsere Daten zum Beispiel unbedacht ins Netz tun, und das machen wir in der Regel unbedacht, weil wir überlegen ja nicht immer, da gehen jetzt Daten von mir auch ins Netz. Andere verdienen damit Geld und wir werden dann quasi zur Ware, zum Produkt, wir werden dann quasi zur Mensch-App, also quasi ein warnendes Zeichen, lassen wir uns dazu nicht machen, sondern denken wir nach, was wir tun.
Um jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu werden, welche Auswirkungen haben denn die ganzen Apps oder die Inhalte, mit denen wir online konfrontiert werden auf uns, vielleicht auch auf unseren Blick auf die Gesellschaft oder die Gesellschaft an sich? Kann man da was zu sagen?
Ja, ich habe mein Buch in zwei große Themenbereiche gegliedert. Einmal ist es der Bereich der Kontrolle und es ist der Bereich der Wirklichkeit. Der Untertitel ist auch, wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern. Bei der Kontrolle geht es zunächst einmal darum, was wir über Smartphones alles selbst kontrollieren können. Stichwort Smart Home. Wir können unsere Klimaanlage, unseren Staubsaugerroboter künftig, unseren Kühlschrank kontrollieren, alles per Knopfdruck. Auf der anderen Seite verlieren wir auch immer mehr Kontrolle, weil wir immer mehr über unser Smartphone auch speichern lassen. Wir verlieren unsere Möglichkeit, uns Sachen zu merken, unser Gedächtnis leidet, unser Orientierungssinn, weil wir sehr viel navigieren. Und die Frage halt, werden wir auch kontrolliert über das Gerät? Das ist der dritte Punkt aus dem Bereich Kontrolle, Stichwort Datensammlung. Natürlich, Stichwort Massenüberwachung. Das ist etwas, was einem nicht immer im Kopf ist, auch wenn man weiß, ist alles nicht so ganz koscher mit diesen Smartphone da, ja. Das ist der Bereich Kontrolle. Wirklichkeit ist der andere und da geht es darum, dass wir für wahr halten, für echt halten in der Welt, ja immer mehr über Smartphones wahrgenommen wird. Nachrichten lese ich darüber, über Social Media kriege ich Informationen über die Welt, ja. Und je mehr ich darüber informiert wäre, über Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ja, oder auch schlicht und ergreifende Nachrichtenseite, desto mehr muss ich drüber nachdenken, wer gibt mir denn mit welchen Motivationen diese Daten? Und aus was für einem Blinkwinkel hat er? Beispiel, Sie kriegen 10.000 Google-Treffer zu einer einzigen Anfrage. Sie wissen nicht, wer genau dahinter steht, welche Vormeinung er hat und wer Sie da überzeugen will. Und ob das wirkliche Nachrichten sind, wissen Sie auch nicht. Also, wir sind gefangen in dieser Filterblase. Dieser Begriff taucht immer wieder auf, ist vielleicht dem einen oder anderen auch geläufig. Algorithmen, das heißt die dahinterstehenden Sortierungsmuster, die bestimmen, was ich von der Welt erfahre. Und ich muss mir klar werden, dass diese Dienste das nicht machen, nur um mir Gutes zu tun, sondern auch um Geld damit zu verdienen. Und da ist einfach mein großer Wunsch, nachzudenken, sich zu informieren, wie funktionieren die Geschäftsmodelle, und dann kann man, glaube ich, gut diese Medien weiter nutzen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich da nicht vorwarnen möchte.
Genau, das wäre auch noch ein Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte. Denn auch wenn es da vieles zu hinterfragen gibt, das Buch verteufelt ja jetzt nicht alle modernen Medien, das Internet.
Nein, das würde man mir auch nicht abnehmen, weil ich selbst bei Facebook bin, weil ich mein Smartphone öfter in der Hand habe, tatsächlich auch, als ich möchte, Stichwort Kontrollverlust. Also ich ertappe mich auch dabei, dass ich beim kleinsten Blinken das Ding in der Hand habe und mir von meinen Kindern echt ein schlechtes Gewissen entsteht. Ja, wie oft sagt meine Frau, nimm doch mal das Ding aus der Hand. Das ist wirklich wahr. Ich nutze es selbst auch. Ich glaube nur, dass wir, und das ist mein großes Ziel, in dieser digitalen Welt, die gut ist und die unglaublich viel Vorteile bringt und Komfort mit sich bringt, dass wir da auch mündig werden können, mündige Bürger. Ja, die politische Bildung im Bildungshaus, in dem ich arbeite, möchte Menschen zu mündigen Demokraten machen. Ja, selbst wissen, was sie dort tun. Und das geht in der digitalen Welt auch. Und dazu möchte ich in diesem Buch aufrufen. Ich habe viele Fragen drin. Ich kann nicht alle beantworten. Dafür haben wir diese Technik eben erst seit 10, 11 Jahren. Aber ich glaube, öfter mal drüber nachdenken und vielleicht dieses Buch lesen, um ein, zwei Fragen sich auch mal selbst zu reflektieren, auch mal selbst in den Hinterkopf zu tun. Das tut ganz gut.
Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Wir sind zurück im Mittagsgespräch auf der Ems-Fechtewelle. Bei mir zu Gast ist Michael Brendel, Studienleiter für Politik und Medien im Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen und Autor des Buches Die Mensch-App, wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir haben gerade schon einiges Spannendes über das Buch und die Inhalte erfahren. Ich habe es eben jetzt kurz vor der Pause noch einmal angeschnitten. Es gibt auch einen Praxisteil im Buch.
Ja.
Was hält der Praxisteil denn für uns bereit?
Dieser Praxisteil ist entstanden, als ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe einige Vorträge gehalten zu dem Thema und da kam immer wieder Fragen, was kann ich denn selbst machen? Und habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, man kann sehr viel reden über das, was alles an Gefahren lauert und was wir uns Gedanken machen sollten. Aber was man wirklich machen kann, ich habe mich auf zwei Bereiche beschränkt. A, gegen diese Filterblase, in der wir gefangen sind, etwas zu machen. Und B, gegen die unsägliche Datensammlung, die allerorten stattfindet. Das war dann so die Idee, die dann so entstanden ist während des Schreibens. Und man kann was machen. Ich kann hier aber nur einige Sachen, und ich kann auch im Buch nur einige Sachen vorschlagen, die A, nicht vollständig sein können, denn es entwickeln sich zum Glück immer wieder auch neue Ansätze, neue Ideen, auch neue Internetseiten, die sagen, wir gehen konkret gegen diese Filterblase vor. Ich fange damit mal eben an. Gute Ideen sind, um zunächst einmal sich nicht nur auf Google und Facebook und Instagram zu verlassen, wenn es um Nachrichten aus der Welt geht. Vor allem um klassische Weltnachrichten, wie wir sie auch hier im Hörfunk zum Glück in einer sehr guten Qualität haben. Denn das wird eben alles von Google und Facebook vorsortiert und ich kriege das von dem Google und Facebook denken, dass es mir entspricht. Ist ja super, ist ja ein bisschen was auch, was mir nutzt, aber ich weiß gar nicht mehr, was mich nicht interessiert. Und das ist die Gefahr in dieser Filterblase, eben nicht mehr andere Sichtweisen auf diese Situation in der Welt zu haben. Und der Wahrheitsbegriff, der ist, glaube ich, in Gefahr. Der ist in Gefahr und ich denke da beispielsweise an Kriege in Syrien. Wie viele Wahrheiten gibt es denn da? Ja, es gibt nicht die eine, und das war früher alles ein bisschen leichter, da gab es 5 Deutungsinstanzen in der Welt, da gab es die Tagesschau, da gab es die Kirche, es gab die Schule und die Eltern und den Stammtisch. Und wenn man alle gehört hatte, hat man ein halbwegs konsistentes Bild von der Welt gehabt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es gibt einfach 10.000 Google-Ergebnisse und die meisten Leute nehmen die ersten 3, denn auf Seite 2 von Google geht nur jeder 7. Nutzer. Das ist wirklich krass. Also, selbst sich Quellen suchen, die auch gegensätzlich sind. Sich informieren, das ist leider etwas, was man selbst tun muss. Welches Medium, welche Nachrichtenseite vertritt auch was für eine Ansicht? Und dann merkt man, dass Russia Today und Fox News ganz andere vertreten. Welche ist jetzt wahrer? Beide lesen, sich selbst ein Urteil bilden. Das ist leider etwas, was man selbst machen muss. Es gibt tolle Initiativen auch, die einem dabei ein bisschen helfen. Webseiten zum Beispiel PIQD, die also kuratieren Nachrichten. Also da gibt es Leute, die wirklich aussuchen, jenseits von möglichen Filterblasen Sachen zusammenstellen. Deswegen auch ein ganzer Haufen von Leute. Eine andere Idee ist The Buzzard. Muss man leider bezahlen, lohnt sich aber. The Buzzard ist eine Webseite, die ganz konkret aus zwei Sichtweisen eine Situation gegeneinander stellt und betrachtet. Und das macht wirklich Spaß, mal zu gucken, wie kann man es denn noch sehen? Und dann macht man so einen kleinen Pieks in seine Filterblase und ist da schon raus. Bei der Datensammlung ist es ein bisschen, es gibt mehr Möglichkeiten, weil das Thema auch ein bisschen älter ist und auch ein bisschen klarer ist, was da eigentlich passiert, dass eben unsere Daten abgegriffen werden. Natürlich, auf dem Handy muss ich gucken, welche Berechtigungen die App haben will, die ich installieren möchte. Da muss ich einfach gucken, was es bedeutet und ich muss nicht einfach sagen, ja, ja, ich will schnell installieren, bitte mal weiter. Sondern gucken, was heißt es denn Standortzugriff? Was kann denn eine App, wenn sie auf meine Fotos zugreifen kann, dann kann sie nämlich im Prinzip auf meinen ganzen Handyinhalt zugucken. Ich muss der App also zutrauen, dass sie vernünftig mit den Daten umgeht. Ich muss mich da informieren, was diese Dienste wollen. Das wäre vielleicht das Wichtigste, wenn es um Smartphone geht, schlicht und ergreifend dort hinzugucken und ich hoffe, das Buch macht auch ein bisschen Lust darauf. Das ist nicht alles nur Geschäftsbedingungen lesen, was schwierig ist, wenn man sie überhaupt findet, sondern es kann auch Spaß machen, sich ein bisschen ja selbst auch schlauer zu machen und dann bewusst diese App zu nutzen, weil man weiß, was damit passiert und dann hat man kein schlechtes Gewissen mehr. Ich denke, viele können das Buch vielleicht lesen, die immer schon so ein schlechtes Gewissen hatten, die wussten ja, irgendwas ist damit nicht ganz koscher, nicht ganz in Ordnung, ein mulmiges Gefühl hatten bei der Handynutzung. Ich glaube, das kann man nehmen, wenn man weiß, was man da tut.
Wenn wir jetzt all das berücksichtigen, was heute Teil unseres Gespräches war, was wir über Datensammlung gehört haben, über Filterblasen, wenn wir da jetzt versuchen, uns zu überlegen, was heißt denn in diesem Zusammenhang Medienkompetenz? Was wäre dann Ihre Definition?
Es muss einen anderen Begriff geben von Medienkompetenz. Bislang heißt es, Medienkompetenz muss in der Schule rein. Da müssen die Schüler lernen. Oft heißt es ehrlicherweise, wir richten mal eben eine iPad-Klasse ein. Und das führt nicht sonderlich weit. Wir müssen den Begriff umfassender denken. A, was die Zielgruppe angeht. Kinder, Grundschulkinder, vielleicht sogar Kita-Kinder müssen, weil sie mit Medien umgehen, müssen auch den Umgang damit, auch das, was passieren kann mit Medien, durchaus lernen, um zu merken, okay, das kann ich mit gutem Gewissen machen, das nicht. Es muss aber auch über die Schüler hinausgehen, auch Erwachsene, auch Senioren, die vielleicht erst seit 5 Jahren überhaupt mit Internet zu tun haben oder gerade ein Smartphone haben. Sie müssen sich immer wieder mit den Themen auseinandersetzen, sie müssen dranbleiben und das ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Da kann man nicht nur sagen, hier, Schule, mach doch mal und stellt doch mal die Lehrer frei. Bei Lehrer ist es oft leider auch das Problem, dass sie nicht alle bereit sind, auch ihre eigene Mediennutzung zu hinterfragen. Weil viele eben noch denken, das schließt nicht nur Lehrer ein, vielleicht auch einige Eltern, ach, was ich mit meinem Handy mache, ist ja Privatsache. Aber wenn man Vorbild sein möchte für junge Menschen und diese Gefahren, diese Herausforderungen, die die Medien halt nun mal bringen, gerade im Blick auf die Welt, auf die Wahrheit in der Welt, das bedeutet eben auch, dass man selbst sich selbst hinterfragen muss. Ja? Das möchte das Buch tun, aber das müssen eben auch die dann Medienkompetenz vermitteln. Und das sollen möglichst viel tun, eben nicht nur die Lehrer, sondern Eltern gehören da rein. Die Erwachsenenbildung versucht da auch eine Rolle zu spielen, wie im Ludwig-Winters-Haus zum Beispiel. Und vielleicht gibt das Buch dazu ein oder zwei Anregungen, wie eine neue Medienkompetenz denn aussehen könnte.
Mit dem Blick auf die Zeit müssen wir dieses wirklich spannende Mittagsgespräch jetzt auch leider schon beenden. Wer nicht alles mitbekommen hat, kann das Ganze aber natürlich online im Podcast auf der Ems-Fechtewelle nochmal nachhören oder einfach einen Blick ins Buch werfen. Das ist nämlich schon im Handel verfügbar.
Das ist als Taschenbuch und als E-Book gibt's das, ganz genau. Auf meiner Website michaelbrendel.de sind nochmal die Quellen aufgelistet. Beim großen A im Internet, ich sag den Namen jetzt nicht, kann man es zum Beispiel kaufen. Hier in Lingen aber zum Beispiel auch in der Bücherei in Holzberg, Buchhandlung Holzberg oder im LWH haben wir auch ein paar Exemplare.
Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Michael Brendel. Schön, dass Sie zu Gast waren.
Danke.